In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, siehe, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen, und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, Zwilling, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte, wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern sie dient der Verherrlichung Gottes. Ich glaube, dass das wirklich ein Schlüsselwort ist zum Verständnis des heutigen Evangeliums, dass der Herr uns Anteil geben möchte an seiner Herrlichkeit und an seinem göttlichen Leben. Und seine Herrlichkeit leuchtet nicht nur auf in der Machttat, die er vollbringt, sondern sie leuchtet, möchte ich geradezu sagen, aus jedem Winkel dieses Evangeliums heraus. Die Herrlichkeit des Herrn leuchtet schon da, wo es heißt, dass er nicht sogleich zu Lazarus geeilt ist, sondern dass er noch 2 Tage an dem Ort blieb, wo er war. Erst am dritten Tag geht er zu Lazarus. Der dritte Tag, der Tag der Auferstehung. Der dritte Tag, der schon hinweist, dass dieses Auferwecktwerden des Lazarus ein Vorausbild ist für seine eigene Auferstehung. Aber das Bleiben, dass er noch 2 Tage bleibt, ist auch ein Bild für das Warten Gottes. Da, wo es dem Heil des Menschen dient, da kann Gott warten. Er hätte eine Fernheilung vollbringen können, wie einst bei dem Diener des königlichen Beamten, zu dem der königliche Beamte kommt und kommt zu Jesus und sagt: Komm schnell herab, denn mein Diener ist krank und er droht zu sterben. Und Jesus sagt zu ihm: Geh, dein Sohn, dein Diener, er lebt. Und gerade dadurch wird deutlich, dass Jesus die Macht hat, auch von Ferne neues Leben zu schenken. Denn als der königliche Beamte schließlich in sein Haus herabkommt, da wird ihm sichtbar, dass sein Sohn, es ist nicht sein Diener, sondern sein Sohn, dass sein Sohn lebt und dass die Besserung genau zu der Stunde eintrat, als Jesus sagte: Dein Sohn lebt. Und doch hier bei Lazarus vollbringt Jesus nicht so eine Fernheilung, sondern er wartet. Er wartet 2 Tage und erst am dritten Tag eilt er hin. die Herrlichkeit des Herrn, die da aufleuchtet, dass Gott warten kann, jahrhundertelang, jahrtausendelang warten kann, bis der Mensch bereit ist, umzukehren zu ihm. Gott kann warten, Jesus kann warten, wenn es dem Heil des Menschen dient. Und die Herrlichkeit des Herrn leuchtet ja auch in dem Moment auf, wo deutlich wird, dass Jesus nach Judäa geht. Die Jünger weisen ihn ausdrücklich darauf hin, dass noch kurz zuvor die Menschen dort ihn steinigen wollten. Und Jesus geht trotzdem dorthin. Die Herrlichkeit des Herrn, die sich darin offenbart, dass Jesus in die tiefste Entäußerung hineinzugehen bereit ist. Er ist bereit, dem Tod ins Angesicht zu schauen. Er ist bereit, sich dem Tod auszuliefern. Und die Herrlichkeit des Herrn leuchtet nicht nur in Jesus auf, sondern sie möchte auch anbrechen und bricht bereits auch an in den Herzen der Jünger. Denn es ist ein gewaltiges Zeugnis, wenn Thomas sagt, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Gottes Herrlichkeit leuchtet da auf, wo der Mensch sich hingibt aus Liebe zu ihm. Und Gottes Herrlichkeit möchte auch in den beiden Schwestern Martha und Maria aufleuchten. Habe ich dir nicht gesagt, so sagt er ja zu Martha, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes, so sagt es einmal der heilige Irenäus, ist der lebendige Mensch. Und gerade hier im Evangelium wird uns ganz deutlich, was lebendig sein heißt. Es geht ja nicht nur um die Erweckung des Lazarus, sondern es geht viel tiefer noch um die Erweckung unseres Glaubens. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Was ist Lebendigkeit? Jesus sagt zu Martha, wer an mich glaubt, der lebt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Glaubende ist der lebendige Mensch. Ich erinnere mich an eine gute Bekannte, die viele, viele Jahre krank war und immer wieder schwere Einschränkungen daher hatte. Und sie hat mich oft gefragt, was ist eigentlich Leben? Was ist Leben? Ich möchte auch leben. Ich möchte Anteil haben am Leben. Die anderen können Skifahren gehen. Die anderen können in den Urlaub gehen. Die anderen können alles essen, was auf den Tisch kommt. Ich muss mich immer zurücknehmen. Ich muss zu Hause bleiben. Ich kann nicht mehr die Hobbys ausüben, die ich gerne vollbracht habe früher. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr alles essen, was auf dem Tisch steht. Ich muss ständig darauf achten, weil ich einen empfindlichen Magen habe. Was ist denn eigentlich Leben? Und genau hier im Evangelium kommt es zum Ausdruck, was lebendig sein ist, an Christus glauben. Ja, das Maß unserer Lebendigkeit ist geradezu das Maß des Glaubens. Gerade im Johannesevangelium geht es immer wieder um diesen Glauben. Wir haben sie ja in den letzten Sonntagen schon gesehen, schon bei der Frau am Jakobsbrunnen, wie sie nicht nur selber immer mehr durchdringt zu diesem Glauben an Christus, ob er vielleicht der Messias, der Christus, der Gesalbte ist, wie sie sich fragt, wie sie andere aus ihrem Dorf in die Begegnung mit Christus hineinführt, sodass diese schließlich sagen, nicht mehr aufgrund deiner Worte glauben wir, sondern wir haben ihn selbst gehört und wir wissen, er ist der Retter der Welt. Das ist der Durchbruch zum Glauben. Er ist der Retter der Welt. Oder letzten Sonntag in dem Blindgeborenen, wie er schließlich sich vor Jesus niederfällt. Und sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Retter, der Heiland, der Messias bist. Ich glaube, sagt er, und er fällt vor ihm nieder. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das Wort, was Jesus hier zu Martha sagt, ist wie eine Klammer, die sich um das ganze Johannesevangelium herumlegt. Das erste große Zeichen Jesu war ja das Wunder von Kana. Und Jesus hat Wasser in Wein gewandelt und am Ende dieses Wunders heißt es, so offenbarte Jesus seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und hier heißt es, wenn du glaubst, wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Der Glaube ist das Entscheidende, was von uns verlangt ist. Wir sollen hineingeführt werden im Johannesevangelium in den Glauben an Christus. Wir sollen hineingeführt werden in die Innigkeit der Christusbeziehung. Und hier legt sich noch einmal eine Klammer um das ganze Johannesevangelium herum. Wir erinnern uns an die ersten Jünger, die von Johannes dem Täufer auf Jesus aufmerksam gemacht wurden mit dem Wort: Seht das Lamm, das hinwegnimmt die Schuld der Welt. Und die Jünger gehen hinter Jesus her und Jesus dreht sich zu ihnen um und sagt: Wer sucht ihr, was wollt ihr? Und sie sagen: Meister, wo wohnst du, wo bleibst du? Und dann sagt Jesus zu ihnen: Kommt und seht. Und sie sahen, wo er blieb. Kommt und seht, Jesus möchte uns hineinführen in sein Lebensgeheimnis, das in seiner Liebe zum Vater besteht. Und nicht nur Jesus sagt zu den Jüngern: Kommt und seht, sondern es ist ja gleich danach, zwei Tage danach, ja, am dritten Tag danach genau genommen, wieder der dritte Tag, wieder der Tag der Auferstehung. Philippus, der Nathanael, ruft und Nathanael auf Jesus aufmerksam macht. Nathanael sagt ja dann: Nazareth, kann von Nazareth etwas Gutes kommen? Und dann sagt auch Philippus zu ihm: Komm und sieh. Und das ist genau das Wort, das hier wiederum Maria zu Jesus sagt. Als Jesus fragt: Wo habt ihr ihn bestattet? Und sie, Maria mit den Juden zusammen, die dort mit ihr zusammen weinen, sagten zu Jesus: Herr, komm und sieh. Jesus führt uns in die Herrlichkeit des Vaters. Und wir sollen die Menschen in die Nachfolge Christi hineinführen. Komm und seht, kommt und sieh. Und Jesus führt uns in die Herrlichkeit Gottes hinein und wir führen ihn in die Nacht des Todes hinein. Wir führen ihn dorthin, wo wir am Ende unserer menschlichen Kräfte angelangt sind, wo wir an der vollkommenen Grenze sind und aus eigener Kraft nicht mehr weiter können. Und da ist es interessant, auch nochmal einen Blick auf diese beiden Schwestern, Martha und Maria, zu werfen. Wie gesagt, es geht ja nicht nur um die Auferweckung des Lazarus, sondern um eine innere Erweckung zum Glauben von uns allen, auch von Martha und Maria. Sie sind uns ja bekannt von der Begegnung Jesu bei ihnen zu Hause in dem Haus von Bethanien, als Martha damit beschäftigt ist, Jesus zu bedienen und Maria zu Füßen Jesu sitzt. Und eine ganz ähnliche Situation gibt es eigentlich hier. In dem Moment, wo Martha hört, dass Jesus kommt, da springt sie gleich auf und geht ihm entgegen. Und Maria bleibt im Haus und wartet. Ihr Warten entspricht dem Warten Jesu am Beginn des Evangeliums, wo er noch zwei Tage wartet, bis er nach Bethanien geht. Genauso, er wartet darauf, bis er gesandt wird vom Vater. Er sagt nichts und tut nichts, außer dem, was er vom Vater hört und beim Vater sieht. Und genauso wie Jesus wartet, bis der Moment, der Kairos, der richtige Augenblick gekommen ist, genauso wartet auch Maria. Sie kann warten. Und mir scheint, diese schmerzliche Zeit der Entbehrung des Gottesdienstes ist auch so eine Wartezeit. Und mir scheint es dringend notwendig, dass wir das Warten wieder lernen, dass wir die Sehnsucht auf Gott wieder lernen. Auch wenn es noch so schmerzlich ist. Für Jesus war es sicher schmerzlich, nicht sogleich zu Lazarus zu eilen. Ihn hindurchgehen zu lassen, durch die Nacht des Todes, in der Einsamkeit, ihn sterben zu lassen. Haben wir mal darüber nachgedacht, dass Lazarus sich danach gesehnt hätte, dass Jesus zu ihm kommt in der Stunde seines Todes. Er musste durch die Nacht des Todes hindurch. Genauso wie Jesus wartet, so wartet hier Maria. Sie wartet auf den Moment, wo sie gerufen wird von Jesus. Der Meister ist da, sagt ihr ja Martha dann, und lässt dich rufen. Und doch ist es nicht nur Maria, die zum Durchbruch des Glaubens kommt, sondern auch Martha in all ihrer Geschäftigkeit gelangt zu diesem strahlenden Glaubensbekenntnis, wo Jesus ihr sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, lebt, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und Martha sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ein strahlendes Bekenntnis, ein Bekenntnis, das dem Petrus-Bekenntnis, dem Christus-Bekenntnis, das Petrus abgelegt hat, total entspricht. Und Jesus hatte ja zu Petrus gesagt, als Petrus sagte, du bist der Christus, der Sohn, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und demnach wirkt auch der Vater im Herzen von Martha, in dem Moment, wo sie sagt, ich glaube, dass du der Christus bist, der in die Welt kommen soll. Es ist der Glaube der Kirche, der in Martha hier zum Ausdruck gebracht wird. Und Martha eilt hin zu Maria, ähnlich wie die Frau am Jakobsbrunnen zu den anderen eilt in ihrem Dorf, ähnlich wie der Blindgeborene, ja sogar zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagt, wollt auch ihr seine Jünger werden? Die Kirche ist dazu aufgerufen, andere in die Begegnung, in die Jüngerschaft, in die Begegnung mit Jesus, in die Jüngerschaft zu führen. Und so ruft Martha Maria und zugleich in dem Moment, wo sie von Jesus gerufen wird, als hätte sie nur auf jeden Augenblick gewartet, springt sie sofort auf und eilt Jesus entgegen. Und sie weint und ihr Weinen und das Weinen der Juden ist ein anderes Weinen als das Weinen Jesu. Auch Jesus weint, heißt es ja hier. Und es ist ganz interessant, dass im griechischen Text da zwei verschiedene Worte für das Weinen benutzt werden. Und ich meine, es war Heinrich Behmann, der es etwas so deutete, dass das Weinen von Maria und von den Juden hier, die mit ihr zusammen weinen, ein Klagen ist. Es erinnert so ein wenig an das Klagegeschrei beim Sterben eines Menschen. Ein Klagen auch, ein Trauern, ein dramatisches Weinen. Und bei Jesus das Weinen, es liefen ihm die Augen über, könnte man fast übersetzen. Es ist ein Mitleiden mit uns, ein Schmerz. Gottes Herrlichkeit, der auch im Weinen Jesu zum Ausdruck kommt. Gottes Herrlichkeit, die hier sichtbar wird. Gottes Schmerz ist um den verlorenen Adam, um den Sünder, der der Nacht des Todes preisgegeben ist. Gottes Schmerz ist hier in unser Fleisch gedrungen. Und Gott sucht nach dem verlorenen Adam. Wo habt ihr ihn hingelegt? Sagt er ja. Martha und Maria, die beide zum Durchbruch an den Glauben an Jesus kommen. Martha, die zunächst fast noch ein wenig zweifelt, Herr, er riecht schon. Aber Jesus lädt sie ein mit dem Wort, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und daher ist es nicht nur die Mittlerschaft der Kirche, die hier zum Ausdruck kommt, wo Martha Maria ruft, sondern es ist auch der Glaube der Kirche, der hier zum Ausdruck kommt. Deshalb ist es so wichtig, dass auch Maria in ihrer Glaubenshaltung mit dabei ist. Die Glaubenshaltung, in die hinein allein Gott seine Herrlichkeit offenbaren kann. Unser Glaube ist notwendig, dass wir Gottes Herrlichkeit erkennen. Die Pharisäer, wir wissen es, sie verfinstern, sie verdunkeln. Und was geschieht nach der Erweckung des Lazarus? Sie fassen den Beschluss, den unfassbaren Beschluss, Jesus zu töten. Denn sie sagen, wenn wir ihn weiter gewähren lassen, werden am Ende alle an ihn glauben. Genau das ist das Ziel des Johannesevangeliums, dass wir alle an ihn glauben, an Christus glauben. Und auch das Wort Jesu, wo er dann sagt, hebt den Stein, nehmt den Stein weg, ist ja eine ganz tiefe symbolische, ist ja ein ganz tiefes, nicht nur ein real wirkliches Wort, sondern hat, dieses Wort hat auch eine tiefe symbolische Bedeutung, dass der Stein, dass die Mauer weggenommen wird, die uns von Christus trennt, dass der Durchbruch in den Glauben hineingelingt. Nehmt den Stein weg. Der Tote unter dem Stein, sagt der heilige Augustinus, das ist wie der Sünder unter dem Gesetz. Das Gesetz droht ihn zu entrücken. Und durch die Kraft der Vergebung nimmt Jesus den Stein weg. Wir können an die Steinigung, an die drohende Steinigung der Ehebrecherin denken, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer in Gesetzestreue die Ehebrecherin vor Jesus zerren mit den Worten, Mose hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen geht. Er nimmt auch hier den Stein weg. Er nimmt die Steinigung von ihr weg. Er nimmt die Verurteilung von uns Menschen weg. Und er sagt zu ihr, hast dich keiner verurteilt? Nein, Herr. Auch ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus nimmt den Stein weg und der Tote, der herauskommt, ist ein Bild für den Durchbruch im Glauben, der uns gelingt. Der Durchbruch zu Jesus hin, aber der Verstorbene ist noch wie gebunden. Und schließlich sagt Jesus auch, löst ihm die Binden. Auch das eine tiefe symbolische Bedeutung für die Binde- und Lösegewalt der Kirche. Auch wenn wir schon zum Durchbruch im Glauben gekommen sind und glauben, dass der Jesus der Herr ist, auch dann passiert es uns immer noch, dass wir gebunden sind. In irgendeinen Teufelskreis des Bösen, dass wir gebunden sind an eine schlechte Gewohnheit, dass wir gebunden sind in irgendeine Sünde hinein. Löst ihn die Binden. Der Auftrag der Kirche. Der Auftrag der Kirche, in den Glauben hineinzuführen und in die Freiheit der Kinder Gottes.